Liebe Gemeinde, viele Herrscher haben in ihrer Regierungszeit ein großes Projekt, ein großes Thema. Ein Thema, das ihnen besonders am Herzen liegt, das sie zur absoluten Chefsache machen. Ein Thema, ein Projekt, mit dem sie sich besonders identifizieren und das, wenn es gut geht, noch in den Geschichtsbüchern mit ihrem Namen verbunden bleibt. Bei Konrad Adenauer war es wohl die Westbindung der jungen Bundesrepublik und die Einführung der Marktwirtschaft zusammen mit Ludwig Erhard. Bei Willy Brandt war es die sogenannte Ostpolitik, Öffnung zur Zusammenarbeit mit der DDR und Sowjetunion. Helmut Kohls Name ist untrennbar mit der Wiedervereinigung Deutschlands verbunden. Jeder hatte sein großes Thema. Und so war es auch bei König Salomo, der im 10. Jahrhundert vor Christus regierte, also etwa in den Jahren 971 bis 931. Wir befinden uns ja in einer Predigtreihe über die Könige Israels, sind zurzeit mit Salomo beschäftigt, haben in der Woche vor Ostern ihn erstmals kennengelernt, wie er Gott darum gebeten hatte: Herr, schenk mir Weisheit und ein gehorsames Herz. Ein großartiger Anfang für einen König. Wer es noch einmal nachhören will, findet es über die Homepage unserer Gemeinde www.beg-hannover.de. Und dieser Salomo hatte auch ein großes Projekt. Ein Projekt, das aus seiner 40-jährigen Amtszeit völlig herausragt. Ein Projekt, für das er zu Recht bis heute berühmt ist. Und dieses Projekt, an dem Salomos Herz hing, war nicht die Ausdehnung von Israels Machtbereich, obwohl er hier außerordentlich erfolgreich war. Und der Salomo hatte das Reich eine Ausdehnung, wie es sie vorher noch nie gegeben hatte und danach nie wieder gab. Nein, aber das war nicht das Projekt, an dem sein Herz hing. Auch nicht der prachtvolle Ausbau des Königspalastes und Jerusalems Aufstieg zur Metropole. Das war nicht sein Hauptprojekt. Nicht die satte Füllung der Staatskassen und Vermehrung von Israels Reichtum. Nicht die Vergrößerung und bessere Ausrüstung der Armee. Nicht die Weiterentwicklung der internationalen Beziehungen. Und nicht zu vergessen natürlich Salomos Beitrag zur Kultur und Literatur seines Landes durch seine berühmt gewordenen Werke, allem voran Sprüche Salomos, Prediger Salomos, das Hohelied Salomos. In all diesen Bereichen hat der König Großes geleistet, hat er sein Land nach vorn gebracht, hat er auch die Kultur seines Landes ungemein befruchtet. Und es ist eine interessante Zusammenfassung seines Dienstes im 2. Chronikbuch Kapitel 9, Vers 22 zu lesen. So wurde der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden. Und alle Könige auf Erden begehrten Salomo zu sehen, um seine Weisheit zu hören, die ihm Gott in sein Herz gegeben hatte. Und sie brachten ihm jährlich ein jeder sein Geschenk, silberne und goldene Gefäße, Kleider, Waffen, Spezerei, Rosse und Maultiere. Also wo schon Geld ist, kommt noch welches hinzu, war hier auch so. Aber das große Projekt seiner Amtszeit war ein anderes. Bei den meisten Herrschern läuft es ja so, dass ihnen ihr Projekt im Laufe ihrer Dienstzeit irgendwie zuwächst. Helmut Kohl hätte bei Amtsantritt auch nicht gedacht, dass er mal der Kanzler der Wiedervereinigung werden würde. Bei Salomo dagegen stand dieses Projekt schon vorher fest. Es gab einen ganz klar definierten Auftrag, den er schon von seinem Vater David erhalten hatte. Im Rahmen der Amtsübergabe hatte David ihm das gesagt. Und die ursprüngliche Quelle dieses Auftrags ging noch weiter zurück, nämlich bis zu Gott selbst. Vielleicht kennen Sie diese berühmte Davids Verheißung in 2. Samuel 7. Damals hatte Gott schon zu David gesagt, 2. Samuel 7, Vers 12, wenn deine Zeit um ist und du, David, dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen, der soll meinem Namen ein Haus bauen. Und David hatte dann diesen Auftrag treu an seinen Sohn Salomo weitergegeben, als er das Zepter gewissermaßen, die Fackel weitergab, Da sagte er seinem Sohn in 1. Chronik 28, Vers 9 und 10, kann man das nachlesen. Sie können sich diese Bibelstellen notieren und zu Hause nochmal lesen oder auch von der Aufnahme nochmal abschreiben, dass Sie es einfach selber nochmal studieren können. 1. Chronik 28, 9 bis 10. Da sagte David zu Salomo: Und du, mein Sohn Salomo, erkenne nun den Gott deines Vaters und diene ihm mit ganzem Herzen und mit williger Seele, denn der Herr erforscht alle Herzen und versteht alles Dichten und Trachten der Gedanken. Wirst du ihn suchen, so wirst du ihn finden, wirst du ihn aber verlassen, so wird er dich verwerfen ewiglich. So sieh nun zu, denn der Herr hat dich erwählt, dass du ein Haus baust als Heiligtum. Sei getrost und richte es aus. Dieser Vers steht auch schon auf Ihrem Gottesdienstzettel. 1. Chronik 28. So, das große Thema also von Salomos Amtszeit, der Bau des Tempels in Jerusalem, stand schon lange fest, bevor er seinen Dienst überhaupt antrat. Gott hat ihn nicht nur beauftragt, sondern Gott hat ihn auch mit vielen detaillierten Informationen und Anweisungen ausgerüstet. Das sehen Sie hier an der Fortsetzung von 1. Chronik 28 ab Vers 11. Und David gab seinem Sohn Salomon einen Entwurf für die Vorhalle des Tempels und für seinen Bau, seine Gemächer und Obergemächer und inneren Kammern und für den Raum des Gnadenthrones, das Allerheiligste. Dazu Entwürfe für alles, was ihm durch den Geist, das meint ihr, durch den Geist Gottes in den Sinn gekommen war, also was ihm offenbart worden war, für die Vorhöfe am Hause des Herrn und alle Gemächer ringsum bestimmt für die Schätze im Hause Gottes und für die Schätze der geheiligten Gaben und für die Ordnungen der Priester und Leviten und für alle Geschäfte und Geräte des Dienstes im Hause des Herrn. Das hatte Gott David alles offenbart. Und David hat es dann aufgeschrieben, so steht es hier in Vers 19. Das alles steht in einer Schrift, gegeben von der Hand des Herrn, der mich unterwies über alle Werke des Entwurfs. Und die meisten Daten sind auch für uns festgehalten. Wenn Sie das ausführlicher studieren wollen, 1. Könige 5 bis 9 und 2. Chronik 2 bis 7. 1. Könige 5 bis 9 und 2. Chronik 2 bis 7. Und diese Angaben sind so ausführlich und so genau, dass wir uns noch heute, circa 3000 Jahre später, recht gut vorstellen können, wie dieser Tempel aussieht. Wir haben deswegen eine Skizze ausgelegt. Ich hoffe, jeder von Ihnen hat diese Skizze. Ansonsten können wir die restlichen Exemplare noch hereinholen. Sind sie alle versorgt? So hat es den Anschein. Damit man sich das einfach ein bisschen plastisch vorstellen kann. Nun müssen Sie sich vorstellen, um diesen Tempel herum war noch das, was man den inneren Vorhof nannte. In diesem inneren Vorhof stand auch noch ein großer Altar, das werden wir gleich sehen. So sollte Salomo also bauen. Und er wusste, das war für ihn eine Ehre, ein Privileg, diesen Tempel bauen zu dürfen. Aber wenn wir jetzt die Bibel lesen, geht es ja nicht nur darum, Informationen über Israels Baugeschichte zu bekommen. Und darum stehen wir heute Morgen schon wieder und zwangsläufig vor der Frage, warum? Warum steht das alles in der Bibel? Was will Gott uns damit sagen? Was haben wir mit dem Tempel zu tun? Warum war dieser Tempel für Gott offenbar so wichtig? Warum gibt es darüber so viele Kapitel in der Bibel? Warum hat Gott so viel Aufwand betrieben, gerade diesen Tempel bauen zu lassen? Warum hat er das Konzept dieses Tempels sogar offenbart durch seinen Heiligen Geist? Müssen Sie sich mal vorstellen, Gott offenbart einen architektonischen Bauplan. Warum hat er die Struktur, den Aufbau, die Maße, die Materialien so präzise festgelegt? Warum hat Gott nicht einfach gesagt, baut ein Haus zu meiner Ehre und seht zu, dass es würdevoll geschieht? Warum hat Gott sich um diese äußere Form des Gottesdienstes gekümmert? Haben Sie sich das schon mal gefragt? Das ist ja immerhin unser Gott, der hier redet und handelt, auch wenn wir nicht das Volk Israel sind. Aber wir sind auch seine Gemeinde. Und ich habe in der Vorbereitung Gott immer wieder gebeten. Ich habe gesagt, Herr, lass mich die Botschaft erkennen, die du uns dadurch sagen willst. Uns. Und dabei hat Gott mich etwas finden lassen, das ich jetzt in den nächsten Minuten mit Ihnen teilen möchte. Das Erste, was wir festhalten sollten: Gott redet zu uns auch durch äußere Formen. Das ist das Erste. Gott redet zu uns auch durch äußere Formen. Wenn es anders wäre, hätte Gott ja damals nicht so viel Wert auf den Tempelbau gelegt. Wenn es anders wäre, hätte Gott ja nicht dafür gesorgt, dass wir noch heute in seinem Wort so viel darüber lesen. Der Tempel war für sein Volk ein ständiger Anschauungsunterricht, eine Botschaft, ein Symbol. Für sich selbst wäre Gott nicht auf den Tempel angewiesen gewesen. Und die Gläubigen hätten ihre Gottesdienste auch woanders feiern können. Die Israeliten waren ja auch nicht so naiv, dass sie glaubten, Gott brauche eine Wohnung. So wie kleine Kinder manchmal in eine Kirche kommen und sagen, lebt hier der liebe Gott, wohnt hier der liebe Gott in der Kirche. Das sagt ja Salomo auch in seinem großen Gebet zur Eröffnung des Tempels, als er dann fertig war, 7,5 Jahre später. Sehen Sie, 1. Könige 8, Vers 27, da sagt Salomo das nochmal, sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, siehe, der Himmel und alle Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich dir gebaut habe? Das war ihnen schon klar, so abstrakt dachten die. Aber Gott redet zu uns auch durch äußere Formen. Gott ist ein guter Lehrer. Jesus war für seine Jünger auch immer der Lehrer, Didaskalos. Und deswegen heißt die Jünger ja auch Schüler, weil ihr Herr ihr Lehrer war. Und Gott hat uns Menschen so geschaffen, dass wir manche Wahrheiten einfach besser verstehen, wenn wir sie durch Anschauungsunterricht lernen. Das ist so. Und deshalb hat Jesus ja auch so viele Gleichnisse erzählt. Und Gottes Anschauungsunterricht begann ja nicht erst mit dem Tempel. Bibelleser wissen das. Jahrhunderte vorher hatte Gott sein Volk schon mal etwas Ähnliches bauen lassen. Etwa 500 Jahre vorher. Das war wesentlich kleiner, das war gewissermaßen die Reiseausstattung, reisetauglich war das. Auch dafür hatte Gott nämlich für die Stiftshütte dem Mose die Baupläne extra offenbart. Auf dem Berg. Erstaunlich, auch das hatte Gott offenbart, diesen Bauplan. Die Stiftshütte, die Vorform des Tempels, die Reiseausgabe des Tempels. Viele von uns werden noch dran denken, wie wir angefangen haben mit unseren Gottesdiensten in der Universität. Da mussten wir jeden Sonntagmorgen neu aufbauen, alles neu aufbauen. Kanzel, Kreuz, Liederbücher, wir hatten das in einem Raum gelagert und morgens wurde es hingetragen in den Hörsaal und aufgebaut und dann hinterher wieder abgebaut, eingepackt. Und wir haben uns oft an die Stiftshütte erinnert, haben gesagt, so ähnlich war es beim Volk Israel, als sie auf der Wanderung waren. Immer wieder einpacken, auspacken. Und Gott hatte ihnen diese Stiftshütte offenbart. Und zu Salomos Zeit, knapp 500 Jahre später, stand diese Stiftshütte noch 10 Kilometer nördlich in Gibeon. Die gab es also noch. Aber jetzt war Gottes Volk ja nun längst im verheißenen Land angekommen. Und so wurde es nun nach Gottes Plan Zeit, den Tempel zu bauen. Als Bauplatz hatte Gott den Berg Moria vorgesehen in Jerusalem. Und dann ist es tatsächlich gelungen, in 7,5 Jahren dieses Kunstwerk genau nach Gottes Plänen fertigzustellen. Eine große Arbeit. Und dieser Tempel wurde zu einer in Stein gemeißelten und mit Gold und Kupfer überzogenen Predigt. Wir haben jetzt natürlich nicht die Zeit, alle Einzelheiten durchzugehen. 1. Könige 5 bis 9, wie gesagt, und 2. Chronik 2 bis 7. Lesen Sie das mal mit etwas Geduld. Aber ich möchte auch an einigen Beispielen kurz zeigen, was dieser Tempel alles gepredigt hat. Da war, also Sie müssen sich das jetzt so vorstellen, um diesen Tempel herum, um dieses Gebäude herum, war noch das, was man den inneren Vorhof für die Priester nannte. Da stand ein riesiges Bassin um diesen Tempel herum, in diesem inneren Vorhof. Da war noch mal eine Mauer, wie so ein Zaun. Dieses Bassin war aus Bronze gegossen, konnte ca. 4600 Liter fassen, wog 36 Tonnen. Und hier wuschen die Priester ihre Hände und Füße. Also alles, was nicht von ihren Gewändern bedeckt war, um sich deutlich zu machen, wir brauchen immer wieder Gottes Vergebung, um ihm zu dienen. Ein riesiges Bassin, 4600 Liter. Vom Tempel geht lebendiges Wasser aus. Wo Gott vergibt, da wird das Leben gestärkt, erfüllt, rein. Und dieses Meer dort im inneren Vorhof stand auf einem riesigen Untergestell. Das war bestand aus 12 Rindern. 12 Rindern. Warum 12? Klar, 12 Stämme hatte Israel. Die Rinder waren bevorzugte Opfertiere, das heißt, für jeden Stamm gibt es genug Opfertiere. 12 Rinder, für jeden Stamm ist gesorgt. Gott hat ausreichend Versöhnung bereit. Und dann stand da dieser Brandopferaltar im Vorhof, wo die Tiere geopfert werden. Und freistehend vor dem Eingang, das können Sie auf diesem Bild ein bisschen angedeutet sehen, vor dem Eingang zum eigentlichen Tempel standen rechts und links 2 riesige Säulen, circa 9 Meter hoch, müssen Sie sich vorstellen. Jede dieser Säulen trug einen Namen. Die eine hieß Jachin. Und Jachin bedeutet, er wird festigen, er wird gründen, er wird aufrichten. Und die andere Säule trug den Namen Boas. Und der Name Boas bedeutet, in ihm ist Kraft. In ihm ist Kraft. 2 große Säulen. So unerschütterlich ist Gottes Verheißung. Boas las der in den Tempel ging. In ihm ist Kraft. Jachin stand auf der anderen großen Säule der Verheißung. Er wird festigen, er wird aufrichten, er wird gründen. Und vom inneren Vorhof ging man dann in den eigentlichen Tempel hinein, in das sogenannte Heiligtum. Da stand der Schaubrottisch. Der ist jetzt hier nicht mit eingezeichnet. Man weiß nicht genau, wo er stand. Und dieser vordere Teil des Tempels war etwa 40 Ellen lang, circa 1/2 Meter eine Elle, je nachdem, welches Ellenmaß man nimmt. Also circa 20 Meter waren das. Und das Allerheiligste oder das innere Heiligtum war nochmal 10 Meter lang. Also 20 Ellen gleich 10 Meter. Breit war dieser Tempel auch 10 Meter. Nur damit Sie eine Vorstellung von den Größenordnungen haben. So, und im Heiligtum, da stand dieser Schaubrottisch. 12 Brote wurden jede Woche neu hingelegt. Und der Priester hat sie dann am Sabbat aufgegessen. Also da gab es immer am Sabbat ausreichend Brot für den zu essen. 12 Brote, das heißt, für jeden der 12 Stämme ist genug da. Alle werden frisch von Gott versorgt. 12 Brote jede Woche. Gegenüber der 7-armige Leuchter, die Menora, Gott macht es hell. Und dann sehen Sie hier 10, auf jeder Seite 5, 10 goldene Leuchter, dieser Lichtkorridor, durch den der Priester hindurchging. Gott will uns Licht schenken, Verständnis schenken, Erleuchtung schenken. Und so sollen die Priester auch immer im Dienst sein, immer wachsam sein, immer im Lichte Gottes leben. Und schließlich der Räucheraltar vor dem Zugang zum Allerheiligsten. Da sollte täglich Weihrauch brennen, genau festgelegt, wie der zusammengesetzt war. Wir brauchen es täglich, wir brauchen es stündlich, dass unser Leben vor Gott ist, dass Gott auf unser Leben achtet, dass er unseres Lebens gedenkt. Und dann das Allerheiligste. Dazwischen eine Tür, davor ein Vorhang. Und nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester das Allerheiligste betreten, mit Gold überzogen. Man hat ausgerechnet, dass man allein für die Goldausstattung des Allerheiligsten, in die der Hohepriester einmal im Jahr ging, 20 Tonnen Gold verwendet wurden. Im Auftrag Gottes. Überhaupt die Innenwände des gesamten Tempels waren mit Gold überzogen, wie wir 1. Könige 6,20 lesen. Und das Gold war ein Zeichen für die Reinheit, für die Herrlichkeit Gottes, für das Geläuterte, das Gold ein Hinweis auf den Himmel. Gott ist da mit seiner Reinheit, mit seiner Herrlichkeit und er will uns den Himmel schenken. Und wenn da der Priester dann ins Allerheiligste ging, dann war da die Bundeslade und die Bundeslade war umgeben von 2 sogenannten Cherubim, das waren 2 Skulpturen mit Flügeln und menschlichem Gesicht. Diese Cherubim waren auch mit Gold überzogen, sie stand als Wächter an beiden Seiten der Bundeslade, etwa 4,5 Meter hoch. Und diese Cherubim markierten die Grenze zwischen Gott und Mensch. Die Bundeslade als Zeichen für die Gegenwart Gottes. Und die Cherubim markieren die Grenze. Sei vorsichtig, Mensch, dich dem heiligen Gott zu nahen. Tja, und dann die Bundeslade, diese Kiste, die diese bewegte Wanderung hinter sich hatte, schon durch die Wüste. Und in diesem Behälter befanden sich zu dem Zeitpunkt nur die Gesetzestafeln. Nicht mehr. Ganz abstrakt. Die Götzenreligionen, die hätten da alle möglichen Bilder aufgestellt und Figuren. Der wirkliche Gott gibt sein Wort und sagt, in diesem Wort bin ich bei euch. Seid ihr mir gewissermaßen von Angesicht zu Angesicht entgegengetreten. In der Bundeslade. Und die Flügel der Cherubim schützen nicht die Lade, sondern sie schützen die Menschen vor der Heiligkeit Gottes. Das ist die Symbolik. Und einmal im Jahr ging dann der hohe Priester in das Allerheiligste, am großen Versöhnungstag, am Yom Kippur. Das können Sie ausführlich nachlesen in 3. Mose 16. Und dann wurde auf dieser Lade war ein sogenannter Ladendeckel, die Kapurett. Und dann wurde an diesen Ladendeckel das Blut hinangeschüttet, siebenmal. Siebenmal das Blut des Stieres, mit dem der hohe Priester Sühnung für seine eigenen Sünden erlangte. Und dann siebenmal das Blut des Opferbockes für die Sünden des ganzen Volkes. Und Paulus wird später sagen, dieser Sühnedeckel auf der Bundeslade, diese Kapurett, ist Christus. Gott hat uns Christus als Sühnedeckel hingestellt, damit wir bei ihm Versöhnung finden. Er ist der Ort, wo die Versöhnung geschieht. Und von ihm kommt zugleich das Blut, das für die Versöhnung fließt. Schauen Sie, was für einen Aufwand hat Gott hier betrieben. Das ist das Erste. Gott redet zu uns auch durch äußere Formen. Gott hätte das alles auch ausschließlich durch Worte erklären können. Aber er wollte es seinem Volk und uns durch die Bibel vor Augen malen. Wie tief diese Trennung ist zwischen dem heiligen Gott und uns sündigen Menschen, dass wir es nicht wagen dürfen, uns ihm zu nahen, ohne Gefahr zu laufen, dabei umzukommen. So schlimm ist unsere Sünde und so rein und heilig ist Gott. Aber seht auch, wie unendlich viel Gott tut, um uns dennoch in seine Nähe zu ziehen. All dieses Bemühen Gottes, all diese Dienste der Priester, die er einsetzt, all diese Wege, die Gott aufzeigt. Ich will für euch sorgen. Vertraut dem, was ich euch sage. Bringt die Opfer im Vertrauen auf mich. Gott tut unendlich viel, um uns dennoch in seine Nähe zu ziehen. So hart diese Trennung ist durch unsere Schuld. Und jetzt kommt es darauf an, das im Vertrauen anzunehmen, zu gehorchen. Ja zu sagen, ich glaube dir, Gott, dass das dein Weg ist. Gott wollte es uns vor Augen malen. Wie gesagt, er hätte uns das auch alles ohne Gegenstände erklären können. Das war im Alten Testament, das war speziell für das Volk Israel. Aber wie ist das jetzt bei uns zur Zeit des Neuen Testaments? Wir bekommen den Tempel nicht mehr live zu sehen, aber wir werden durch das Alte Testament nachträglich da herangeführt. Wir können es nachvollziehen bei diesen präzisen Beschreibungen. Wir können sogar eine Skizze davon anfertigen. Und für seine Gemeinde hat Jesus noch neue Zeichen eingesetzt, die zum Teil an die alten anknüpfen, zum Beispiel das Abendmahl. Das Abendmahl ist eine äußere Form, ist ein Zeichen, das Jesus uns gegeben hat, mit dem er uns hinweist darauf, dass er sein Blut für uns geopfert hat, sein Leben für uns gegeben. Oder ein anderes Zeichen, die Taufe. Hineingenommen in den Tod und die Auferstehung Christi, gewaschen durch sein Blut und der Vergebung unserer Sünden. Und die Reformatoren haben deshalb Abendmahl und Taufe sichtbares Wort genannt, Verbum visibile. Sichtbares Wort, ein Zeichen, das Gott erklärt durch sein Wort. Und das dann dasteht und uns hilft zu verstehen. Und Jesus sagt, ich gebe meinen Leib für euch und erinnert euch daran, indem ihr das Mahl miteinander feiert. Christi Blut für dich vergossen, Christi Leib für dich gebrochen. Zeichen. Gott redet zu uns auch durch äußere Formen. Und im Laufe der Geschichte hat die Gemeinde Jesu dann weitere Zeichen benutzt. Das Kreuz zum Beispiel. Und es sagt viel aus, wenn eine Organisation wie Willow Creek für ihren eigenen Gottesdienstraum das Kreuz abschafft. Weil man glaubte, das den modernen Menschen nicht so zumuten zu können. Das sagt viel. Das Kreuz zeigt, Christus hat alles für uns gegeben und er ruft uns in seine Kreuzesnachfolge. Und dann gibt es weitere Formen, mit denen man etwas ausdrücken kann. Lieder, schon im Neuen Testament gibt es Hymnen. Unsere Liturgie ist eine Form gewissermaßen, in der wir etwas ausdrücken und verdeutlichen können. Also halten wir das fest als Erstes. Gott redet zu uns auch durch äußere Formen. Nicht alle Formen sind in der Bibel vorgeschrieben. Das Kreuz ist in der Bibel nicht vorgeschrieben. Die Liturgie ist in der Bibel nicht vorgeschrieben. Aber alle Formen müssen sich an der Bibel messen lassen. Entsprechen sie dem, was Gott uns in seinem Wort sagt? Sind sie verantwortbar? Ist es richtig, diese Form zu benutzen? Und man kann sehr viel dafür sagen, dass es richtig ist, ein Kreuz als Symbol zu gebrauchen. Wie gesagt, bestimmte Formen, wie den Tempel oder das Abendmahl, hat Gott sogar selbst eingesetzt, als Hilfe für uns, damit wir seine Wahrheit besser verstehen. Aber auch mit dieser Hilfe, das ist jetzt ganz wichtig, auch mit dieser Hilfe kann man falsch umgehen oder sie missbrauchen, nämlich dadurch, dass man sich auf die äußere Form verlässt. Und das ist dann Traditionalismus, das ist dann Ritualismus, dass man glaubt, ich habe ja die Form, ich mache das ja mit, ich mache das ja so, wie die das schon seit 100 oder noch mehreren Jahrhunderten gemacht haben, dann bin ich ja Christ, dann ist ja alles in Ordnung. Und das ist das Zweite, was Gott uns hier sagt. Erstens, Gott redet zu uns auch durch äußere Form. Zweitens, die Form ist nicht das Leben selbst. Das ist der zweite Punkt, ganz wichtig, halten Sie das bitte fest, die Form ist nicht das Leben selbst. Das heißt, ich kann mich in einer richtigen Form befinden und trotzdem Gott völlig fern sein in meinem Herzen. Ich kann in einer richtigen Kirche, bei einem richtigen Gottesdienst, mit einer richtigen Predigt sein und trotzdem nicht zu Gott durchdringen, persönlich. Und davor hat der Herr den Salomo gewarnt. Und genau darauf hatte David seinen Sohn schon von Anfang an gestoßen, als er ihm den Tempelplan mitteilte. Sehen Sie, 1. Chronik 28, Vers 9, ihr erster Vers auf Ihrem Zettel, wo Gott sagt, du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihn mit ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr, Herz und Seele steht hier für das Gleiche, denn der Herr erforscht alle Herzen. Und versteht alles Dichten und Trachten der Gedanken. Wirst du ihn suchen, so wirst du ihn finden. Wirst du ihn aber verlassen, so wird er dich verwerfen. Es geht um dein Herz, es geht um ihn, um dich und ihn, um dich, um ihn. Und dann kommen die Hinweise für den Bau des Tempels. Verstehen Sie, das ist kein Zufall, dass der Salomo gewarnt wird von seinem Vater. Achte auf dein Herz. Das ist unser zweiter Punkt. Die Form ist nicht das Leben selbst. Es kommt auf das Herz an. Und in diesem Sinne haben die Propheten dann immer wieder gewarnt, weil Israel sich auf seine Rituale, auf seine Traditionen, auf seine Liturgien verlassen hatte. Hosea 6, Vers 6. Ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Und selbst wenn das Opfer in so einem schönen Tempel stattfindet und genau den Anweisungen folgt. Ich habe Lust, sagt Gott, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Also Erkenntnis Gottes, dass ich Gott verstehe, dass ich ihn liebe, dass ich in meiner Verbindung zu ihm wachse. Die Propheten haben gewarnt, verlasst euch nicht auf die Form. Die Form ist nicht das Leben selbst. Oder denken Sie an jene erschütternden Verse bei Amos, in Amos 5. Die haben ihre Feiertage eingehalten. Die haben ihre Gottesdienste gefeiert. Aber was sagt Amos in Kapitel 5, Vers 21? Was sagt Gott? Ich bin euren Feiertagen Gram. Und verachte sie und mag eure Versammlung nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Ihr lasst euch das was kosten, ihr haltet euch an die Regeln. Aber es bringt nichts und dann wird es noch brutaler. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Schöne, stimmungsvolle Harfe, sehr spirituell. Und Gott sagt, pack die Harfe weg, mach die Kirchentüren dicht, verriegelt den Tempel. Und in Vers 4 heißt es dann in Amos 5, suchet mich, so werdet ihr leben. Ihr braucht mich ganz persönlich. Also das ist das Zweite. Die Form ist nicht das Leben selbst. Und wenn wir uns jetzt in Erinnerung rufen, das haben wir in der Lesung von Bruder Otto vorhin gehört, dass das Neue Testament den Tempel auch als ein Bild für die Gemeinde Jesu Christi benutzt, dann gilt hier diese Warnung genauso. Es genügt nicht formal dazu zu gehören, sondern mit dem Herzen. Ja, Gott hatte auch den äußeren Tempelbau ernst genommen. Er hatte ihnen ja diesen großen Auftrag gegeben. 7,5 Jahre lang haben sie daran gearbeitet. Gott hatte ihnen die Feiertage gegeben und sie sollten sich danach richten. Und sie sollten alles richtig machen. Und sie sollten das einhalten. Sie sollten das ernst nehmen. Nicht um eine Pflicht abzuleisten. Nicht um durch gute Taten ihr Gewissen zu beruhigen. Nicht um einen magischen Schutzzauber zu beschwören. Ja, so Religion als spirituelle Absicherung, sondern um ihren Herrn und Gott besser kennenzulernen und ihm von Herzen zu dienen. Darum sollten sie es tun. Vor einiger Zeit habe ich einen Fleischverkäufer, bei dem wir öfter einkaufen. Es war wohl, glaube ich, um Ostern oder Weihnachten, das liegt schon eine Weile zurück. Hat jetzt zu Ostern wieder was gekriegt, eine kleine Schrift gegeben, so ein kleines Kärtchen mit einer evangelistischen Botschaft. Und als ich dann wenige Tage wiederkam, zeigte er mir ganz stolz auf die Waage, auf der er immer die Dinge abmisst, die er verkauft. Und da war auf dieser Waage unterhalb einer Plastikfolie lag dieses Kärtchen. Zeigte er ganz stolz. Ich habe es hier liegen. Nun hoffe ich, dass er das gelesen hat und dass er es da hingelegt hat, um es sich in Erinnerung zu rufen. Vielleicht benutzt er es auch nur als Maskottchen. Nach dem Motto, der Pastor hat es mir geschenkt, ich lege es auf die Waage. Das bringt Erfolg für mein Geschäft. Wir schauen keinem ins Herz. Aber was ich damit sagen will, die Form ist noch nicht das Leben selbst. Und schauen Sie, darum hat Salomo den Herrn gebeten, als der Tempel eingeweiht wurde. Wir können das jetzt nur andeuten. Erste Könige 8, dieses große Gebet, Vers 22, Sie haben das auf Ihrem Zettel. Salomo trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israel und breitete seine Hände aus gen Himmel. Wir wenden uns dir zu und sprach, Herr Gott Israels, es ist kein Gott, weder droben im Himmel noch unten auf der Erde, dir gleich, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen. Verstehen Sie? Da geht es nicht um die Schönheit der Architektur, sondern da geht es ganz und gar um die persönliche Beziehung zwischen Gott und seinen Leuten. Der Bund, diese zweiseitige Beziehung, die Gott stiftet, er gibt den Bund. Und wir wollen von ganzem Herzen mit dir wandeln, bei dir sein. Und dann erinnert Salomo nochmal an die Davids Verheißung. Herr, du hast ja versprochen, Vers 25, halt deinem Knecht, mein Vater David, was du ihm zugesagt hast. Es soll dir nicht fehlen an einem Mann, der vor mir steht, der da sitzt auf dem Thron Israels, wenn nur deine Söhne auf ihren Weg Acht haben, dass sie vor mir wandeln, wie du vor mir gewandelt bist. Darauf kommt es an, David, dass deine Söhne gläubig werden, dass deine Söhne sich bekehren und mir treu nachfolgen. Darauf kommt es an. Und dann schauen Sie am Ende. Das heißt, im Gesamttext ist das nicht das Ende, es ist nur ein Übergang. Weitet Salomo seinen Blick auf das ganze Volk in Vers 29. Lass deine Augen offen stehen über diesem Hause Tag und Nacht, über dieser Stätte, von der du gesagt hast, da soll mein Name sein. Du wollest hören das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte betet. Und wollest erhören das Flehen deines Knechtes und deines ganzen Volkes Israel, wenn sie hier bitten werden an dieser Stätte. Und wenn du es hörst in deiner Wohnung als Bild für Gottes Gegenwart im Himmel, da wollest du gnädig sein. So bewegend. Und dann kommen lauter Bitten. Dann werden all die Bereiche des Lebens und der alltäglichen und besonderen Nöte vorgetragen, wenn jemand an seinem Nächsten sündigt und es wird ihm ein Fluch auferlegt. So wollest du hören im Himmel und rechtschaffen deinen Knechten. Und wenn dein Volk Israel vor dem Feind geschlagen wird, weil sie an dir gesündigt haben, und sie bekehren sich dann zu dir und fliehen zu dir in diesem Hause, so wollest du hören im Himmel. Und wenn der Himmel verschlossen wird, dass es nicht regnet, weil sie an dir gesündigt haben, und sie beten dann und bekennen deinen Namen und bekehren sich von ihren Sünden, weil du sie bedrängst, so wollest du hören im Himmel und vergeben die Sünde deiner Knechte, dass du ihnen den guten Weg weist. Und wenn eine Hungersnot oder Pest oder Dürre oder Getreidebrand oder Heuschrecken oder Raupen im Land sein werden, wer dann bittet und fleht, es seien Einzelne oder dein ganzes Volk, die ihre Plage spüren, jeder in seinem Herzen, und breiten ihre Hände aus zu dir, also zu diesem Hause als Bild für deine Gegenwart. So wollest du hören im Himmel, Herr. Du allein kennst das Herz aller Menschen. Und selbst wenn ein Fremder, der nicht von deinem Volk Israel ist, aus fernem Lande kommt um deines Namens willen, denn sie werden hören von deinem großen Namen und von deiner mächtigen Hand und von deinem ausgereckten Arm. Und wenn dann der Fremde kommt, um zu diesem Hause hin zu beten, zu dir, so wollest du hören im Himmel an dem Ort, wo du wohnst, und alles tun, worum der Fremde dich anruft, auf dass alle Völker auf Erden deinen Namen erkennen, damit auch sie dich fürchten wie dein Volk Israel und dass sie inne werden, dass dein Name über diesem Hause genannt ist. Was für ein Gebet. Und in jeder Zeile wird es so deutlich, nicht der prächtige Tempel steht im Mittelpunkt. Nicht der Dank an die Architekten. Nicht der Stolz auf die kostbaren Baumaterialien. Entscheidend ist der herrliche Gott. Und dass wir zu ihm gehören dürfen. Und dass wir mit unserem Herzen an ihm hängen. Und dass wir ihn brauchen. Und dass wir ihn loben. Darum geht's. Und weil das so ist, weil Salomo solche innere Ehrfurcht vor seinem Herrn hatte, innere Ehrfurcht, darum hat er sich auch bemüht, auch diesen äußeren Auftrag, den Gott ihm gegeben hatte, ernst zu nehmen. Darum hat er sich auch bemüht, weil er Gott ernst nahm. Und das ist das Letzte, was wir hier zum Schluss für uns persönlich mitnehmen wollen. Erstens, also Gott redet zu uns auch durch äußere Formen. Zweitens, die Form ist nicht das Leben selbst. Es kommt auf dein Herz an. Und drittens und letztens, das will ich noch kurz zeigen, dennoch sollen wir auch mit der Form sorgsam umgehen. Das ist das Dritte. Dennoch sollen wir auch mit der Form sorgsam umgehen. Schauen Sie, darum hatte der Herr ja dem David diese Einzelheiten offenbart. Gott hatte zum David ja nicht gesagt, also diese ganzen Pläne für den Tempelbau sind ja nicht so wichtig, es kommt ja doch aufs Herz an. Also lieber Salomo, ihr könnt die Opfer auch ruhig irgendwo auf dem freien Feld bringen und für die Bundeslade könnt ihr einen alten Schuppen basteln und die da irgendwie unterbringen. Es kommt ja nicht auf die Form an, sondern aufs Herz. So hatte Gott nicht gesprochen. Im Gegenteil, Gott hatte ihnen an einem drastischen Beispiel gezeigt, was passieren kann, wenn wir Gottes einzelne Anordnungen für bestimmte Formen, die er wirklich durchgesetzt wissen will, missachten. Und ich bin sicher, die Erinnerung daran steckte dem Salomo noch in den Knochen. Sie wissen, was ich meine, diesen Transport der Bundeslade, 2. Samuel 6, noch zu Davids Zeiten. Da hatten sie sich, um die Bundeslade etwas leichter transportieren können, eine neue Methode ausgedacht. Eigentlich sollten die ja an den Stangen getragen werden. Nicht direkt die Lade berühren als Zeichen für die Heiligkeit Gottes, man sollte sie tragen an den Stangen. Und die hatten gesagt, wir modernisieren das ein wenig, wir konstruieren einen Wagen und packen sie auf den Wagen drauf und schieben sie dann einfach. Und das haben sie dann gemacht und 2. Samuel 6 erzählt, was dann passiert. Vers 6, als sie zur Tenne Nachons kamen, glitten die Rinder aus, die diesen Wagen zogen. Und da griff Usa zu und hielt die Lade Gottes fest. Er packte daran. Und dann brannte des Herrn Zorn über Usa und Gott schlug ihn dort, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, sodass er dort starb bei der Lade. Ein erschreckendes Beispiel. Wir hätten gesagt, naja, er wollte doch nur, dass die Lade nicht runterfällt. War doch gut gemeint. Aber Gott hatte ganz klar gesagt, was sie machen sollten. Und sie waren einfach übermütig geworden. Man hat das nicht so ernst genommen. Und es tat einen furchtbaren Riss. Und ich bin sicher, die Erinnerung daran steckte Salomo auch noch in den Knochen. Er hat das ja gewusst. Nun gut, wir leben im Zeitalter der Gemeinde Jesu. Und uns hat der Herr bei weitem nicht so viele äußere Vorschriften und Anordnungen gegeben wie seinem Volk Israel. Das ist klar. Also Gott hat uns beispielsweise nicht vorgeschrieben, in welcher Art von Gebäude wir Gottesdienst feiern sollen. Ja, dennoch sollen auch wir mit der Form sorgsam umgehen. Das ist der dritte Punkt. Wir müssen keinen Tempel bauen. Wir müssen ja auch keine Tieropfer bringen. Also was die äußere Gestaltung unserer Nachfolge angeht, unseres Tempels, unseres Gemeindelebens, da hat der Herr uns viel größeren Gestaltungsspielraum gegeben als seinem Volk Israel damals. Also nehmen wir als Beispiel die geistlichen Leiter des Volkes, die Priester, hatten zum Beispiel eine sehr klar vorgeschriebene Kleiderordnung. Da hatte jedes Teil an deren Talar eine ganz spezielle Bedeutung und sie mussten das genau so tragen. Wir als Gemeinde haben da sehr viel mehr Gestaltungsspielraum. Einige Prediger gehen im Anzug auf die Kanzel, andere vielleicht sogar in der Strickjacke, ich weiß es nicht. Andere machen das im Talar. Die Bibel gibt uns hier keine Vorschriften. Wir müssen nur das, was wir tun, versuchen, im Gehorsam vor Gott zu tun und zu verantworten. Und wir haben uns für die Form mit Talar entschieden, weil das einerseits in gewisser Hinsicht deutlich machen soll, wir sind die Kirche Jesu Christi und so wie es in unserer Kultur vielen Menschen vertraut ist, so machen wir es. Aber vor allem hat der Talar eine Bedeutung. Der Talar soll nämlich von der Person ablenken. Das ist eigentlich die Bedeutung des Talars. Also Sie brauchen gar nicht zu überlegen, welche Krawatte der Prediger jeden Sonntag trägt oder welchen Anzug er anhat oder ob sein Hemdkragen ordentlich sitzt. Der Talar deckt schlichtweg die Person zu. So ist es gedacht. Jeden Sonntag das Gleiche. Jeden Sonntag das Gleiche. Ganz langweilig. Bedeckt die Person. Und der Talar soll noch etwas deutlich machen. Da redet einer nicht, weil er eine bestimmte farbige Persönlichkeit ist, mit seiner ganz speziellen Kleidung, seinem Äußeren und so weiter, sondern Talar heißt, in unserer Kultur, da redet einer im Auftrag. Da redet einer nicht seine persönliche Meinung, die ihm so einfällt, sondern da redet einer, weil er einen Auftrag von anderen hat, in deren Namen er spricht. Deswegen beispielsweise spricht ein Richter sein Urteil im Talar. Ein Richter darf nicht, wenn er richtig handelt, seine Privatmeinung sagen, sondern er teilt das Urteil im Namen des Volkes. Und wir wollen das einfach durch den Talar ausdrücken. Es geht hier nicht um unsere Privatmeinung, sondern es geht darum, was Gott uns in seinem Wort vorgegeben hat. Und hier wird im Auftrag geredet. Und es kommt nicht auf den an, der da redet, sondern es kommt auf die Botschaft an, die er weiter zu sagen hat. Das ist sehr viel Gestaltungsspielraum, den wir bei diesen Formen haben. Wir verstehen genauso, dass andere es anders machen. Darüber würden wir nicht streiten. Oder das Gebäude zum Beispiel. Einige haben Kirchen gebaut. Sie haben Kirchen gebaut, die diesem Tempel nicht unähnlich sind. Und in einer solchen Kirche liegen viele gute Möglichkeiten. Ich war jahrelang Pastor in solchen Kirchen. Ja? Hoher Turm, Glocken, ein deutliches Signal. Wir sind präsent. Die Kirche in Osnabrück, wenn man da hinaustrat, man blickte direkt auf den Marktplatz. Was für ein wunderbares Symbol. Die Menschen gehen von dem Hause Gottes hinein in die Welt, um jetzt seine Botschaft auf den Markt zu tragen und ihn auszurufen. Und die Kirchenglocken haben es in den gesamten Wohnbereich hinaus schallen lassen. Da lebten viele Moslems in diesem Wohnbezirk. Gott ruft zum Gottesdienst. Der Gott der Christen ruft zum Gebet. Und der Turm war von überall zu sehen. Ein Zeugnis, ein Zeichen. Aber entscheidend ist natürlich nicht das Gebäude, sondern die Botschaft, die darin verkündigt wird. Und wir als bekennende evangelische Gemeinde können uns zum Beispiel gar keine Kirche leisten. Ja, wir treffen uns hier in diesem Gebäude, im alten Flughafen, das schon mal vom Sozialamt genutzt wurde oder auch von der Kriminalpolizei. Und dann klammern, es gibt in oberen Stockwerken, die wir nicht gemietet haben, sogar noch eine Verhörzelle. Kann man gut nutzen. Dennoch wollen wir auch hier in diesem überhaupt nicht prunkvollen Gebäude mit der äußeren Form gründlich umgehen. Warum? Weil das nach unserer Auffassung die Ehrfurcht vor unserem Herrn gebietet. Die Liturgie, wie wir unseren Gottesdienst gestalten, können Sie jetzt auch immer noch mitverfolgen in diesem wunderschönen Prospekt, den Frau Trunk hergestellt hat. Diese Liturgie ist nicht die einzige Möglichkeit, einen Gottesdienst zu gestalten, aber wir haben lange darüber nachgedacht. Wir haben versucht, von anderen zu lernen und wir sind überzeugt, dass das ein sehr guter Weg ist, der sich bewährt hat. Dass es ein Weg ist, der uns dabei hilft, Gott und Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Dass ein Weg, der denen, die kommen, auch hilft, sich gründlich auf das Wort Gottes zu konzentrieren, dass alles auf das Wort Gottes hin gerichtet ist. Das ist nicht die einzige Möglichkeit, Gottesdienst zu feiern, aber wir haben das vor Gott geprüft und sind überzeugt, es ist eine gute Möglichkeit, die Gott segnet. Wir wollen wirklich mit der Form sorgsam umgehen. Der Raum soll sauber sein, sorgfältig aufgeräumt. Wir haben ein großartiges Putzteam aller Altersklassen. Und wenn Sie mal hier dabei wären und das sähen, es geht einem das Herz auf. Und Sie sehen, diejenigen, die das machen, die machen es, weil sie für Gott diesen Saal gut in Schuss haben wollen. Aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Das Licht soll hell und freundlich sein. Ich finde es so schön, dass wir so große Fenster haben und diesen herrlichen Blick auf den Garten. Gucken Sie nur nicht zu oft während der Predigt raus. Unsere Mitarbeiter bemühen sich darum, dass die Blumen vorn auf dem Abendmahlstisch schön sind. Das sehen die auch als einen Dienst für Gott. Es soll von der Form her schön sein. Es soll nicht alles dominieren, aber es soll sorgfältig sein. Aus Ehrfurcht vor Gott. Die Gottesdienstzettel sollen einladend sein, übersichtlich. Der Kindergottesdienst soll liebevoll gestaltet sein. Dass die Kinder merken, Mensch, die haben sich was ausgedacht für uns. Also nicht die Botschaft ausgedacht, die Botschaft haben sie vom Herrn. Aber wie sie es gestalten, die versuchen es uns schön zu machen und freundlich. Der Begrüßungsdienst soll deutlich machen, wir freuen uns, dass ihr da seid. Der Kirchencafé. Es ist Zeit, lasst uns sprechen. Wir wollen euch Gutes tun. Verstehen Sie, das hat alles auch mit Form zu tun. Und aus Ehrfurcht vor Gott wollen wir mit der Form sorgsam umgehen. Das gilt auch für unsere Kleidung zum Beispiel. Wir wollen keine Modenschau machen im Gottesdienst, aber wir wollen auch bei unserer Kleidung darauf achten, aus Ehrfurcht vor Gott. Wissen Sie, in manchen christlichen Kreisen hat sich so eine Meinung herausgebildet nach dem Motto, je formloser und lässiger wir sind, umso echter sind wir. Oder je ungeordneter unser Gottesdienst verläuft, umso stärker wird der Heilige Geist. Oder je weniger wir auf das Formale achten, umso stärker sind wir mit dem Herzen dabei. Oder je flapsiger wir miteinander umgehen, umso näher kommen wir uns persönlich. Ich glaube, das ist ein ganz großes Missverständnis. Ja, bestimmt steckt hinter dieser Meinung ein gutes Anliegen, eine liebevolle Sorge. Man weiß um die Gefahr der Äußerlichkeit, um die Gefahr des Traditionalismus, dass es alles nur irgendwie eine Form und Konvention ist. Und das wäre der Tod. Und man will sich ganz zu Recht nicht auf das Einhalten einer Form verlassen, sondern mit dem Herzen dabei sein. Und das ist nötig. Aber auch Formlosigkeit oder äußere Nachlässigkeit kann zur Gewohnheit werden. Es kommt auf das Herz an. Es kommt auf das Herz an und das sieht Gott und das hatte Salomo deutlich gehört und auch zunächst verstanden. Aber gerade deshalb hat er sich bemüht, Gottes Tempel so gründlich, Sie haben es ja gelesen, und sorgfältig wie möglich zu bauen. Er hat sich da reingekniet. An allem, was wir hier lesen, sehen wir, er hat sich reingekniet. Natürlich hat er uns gegenüber den Vorteil, dass er für seine Einzelfragen noch viel konkretere Anweisungen besaß. Aber in jedem Fall, ihr Lieben, sollte das unser Herzensanliegen sein. Wenn wir als Gemeinde ebenfalls Gottes Tempel sind, wie Paulus in Epheser 2 schreibt, dann sollen wir auch mit dieser Gemeinde, mit diesem Tempel, sorgfältig und gründlich umgehen. Auch was die Formen betrifft. Ja, die Gemeinde Jesu, und das gilt auch für unsere Ortsgemeinde, für unsere BEG hier, ist kein bisschen weniger wertvoll als der herrliche Tempel. Wenn Sie wissen wollen, wie wertvoll die Gemeinde ist, schauen Sie sich den Tempel an. Mit diesen Tonnen von Gold. Und dann sagen Sie sich, die Gemeinde Jesu ist kein bisschen weniger wert als dieser Tempel. Und deshalb wollen wir doch gemeinsam unsere Gemeinde hegen und pflegen. Wir wollen gründlich mit ihr umgehen. Wir wollen jede Nachlässigkeit vermeiden und jede Gedankenlosigkeit. Und wir wollen wie Salomo bereit sein, uns wirklich persönlich und mit Leidenschaft einzusetzen, um diesen lebendigen Tempel so gut wie möglich zu erbauen und zu gestalten. Wie viel Mühe ist uns das wert? Ihr Lieben, wie viel Mühe ist uns das wert? Zum Beispiel, dass wir uns treu zu den Veranstaltungen unserer Gemeinde halten. So wie der Herr uns die Möglichkeiten gegeben hat. Klar, so wie es der Herr jedem gegeben hat. Im Letzten kann das nur Jesus beurteilen. Niemand sonst. Kein Pastor, keine Gemeindeleitung, kein Freund, nur Jesus. Jeden Donnerstag zum Beispiel versammeln wir uns ab 18.45 Uhr zur Gebetsgemeinschaft. Ab 19.30 Uhr zur Bibelstunde und die Jugend trifft sich noch am Freitagabend. Und wir sind dankbar, dass gerade die Bibelstunde meistens gut besucht ist. Das ist wunderbar. Bei der Gebetsstunde könnte das oft noch besser sein. Ich weiß von vielen, die gern dabei sein würden, aber deren äußere Bedingungen oder Gesundheit es einfach nicht zulassen oder die nicht mehr so spät raus können. Und das sieht der Herr auch. Aber könnte es auch sein, dass mancher sich noch gar nicht die Frage gestellt hat? Herr, willst du, dass ich am Donnerstag ab und zu dabei bin und durch mein Gebet mithelfe, an deinem Tempel zu bauen? Wie gesagt, keiner von uns kann einem anderen ins Herz schauen. Das brauchen wir erst gar nicht zu versuchen. Und keiner von uns kann einem anderen die Entscheidung vorschreiben oder gar abnehmen. Aber jeder von uns sollte sich vor Gott prüfen, sollte sich vor Gott prüfen, gründlich und sorgfältig mit am Tempel bauen. Das kann man zum Beispiel auch dadurch fördern, dass man verbindlich Mitglied in einer Gemeinde wird. Verbindlich Mitglied. Normalerweise machen wir daraus bei uns ja kein großes Thema. Mitgliedschaft, und das wird auch so bleiben, dass wir daraus kein großes Thema machen, aber hier muss es gesagt werden, ja? Kann es sein, dass diese postmoderne Lockerheit, die ja typisch ist für unsere Zeit, diese postmoderne Lockerheit, die auch dazu führt, dass die Leute nirgendwo mehr richtig Mitglied werden, sondern immer mal so gucken auf Zeit, dass sich diese postmoderne Lockerheit auch unbewusst darauf auswirkt, wie manche Christen mit ihrer Gemeindemitgliedschaft umgehen? Natürlich gibt es formal in der Bibel dazu keine Festlegung. Aber in unserer Kultur ist das nun mal so, dass man verbindliche Teilhabe auch dadurch zum Ausdruck bringen kann, dass man sich auch formell festlegt. Dass man sagt, ja, ich will ganz verbindlich dazugehören. Und ich will das auch durch ein äußeres Signal deutlich machen, dass ich eingetragenes Mitglied werde und mich dabei bewusst in eine Gemeinde einfüge. Das ist ein Schritt. Und ganz praktisch habe ich dann auch Stimmrecht in der Gemeindeversammlung und kann meine Verantwortung noch viel besser wahrnehmen. Wie gesagt, wir müssen das prüfen vor dem Herrn, gründlich und sorgfältig mit am Tempel bauen. Und das heißt auch bereit sein zur Mitarbeit. Und Mitarbeit hat immer mit Opfer zu tun. Ich habe von einem erfahrenen Pfarrer gelernt, damals, als ich selbst noch ein junger Theologe war, in einer Gemeinde wird nichts ohne Opfer. Und ich habe diese Erfahrung wieder und wieder bestätigt bekommen. Opfer an Zeit, Opfer an Kraft, Opfer an Nerven, manchmal auch Opfer an Geld. Unsere Gemeinde kann sich glücklich schätzen, ganz viele treue und an Christus hingegebene Mitarbeiter zu haben. Und viele unter uns hier, die nicht direkt in der Gemeinde mitarbeiten, stehen an anderen Stellen ganz gezielt und bewusst im Dienst für ihren Herrn. Und ich denke, das ist für uns alle immer wieder eine Frage, die wir zuerst an den Herrn Jesus richten müssen. Und ich bitte Sie, richten Sie diese Frage an Jesus, und ich will es auch immer wieder tun. Dass wir sagen, Herr, bin ich zurzeit da, wo du mich haben willst? Mache ich zurzeit das, was du von mir getan haben willst? Bitte, Jesus, setze du mich so ein, wie du es für mich vorgesehen hast. Herr, gib mir Klarheit über meinen Stand. Bin ich eifrig dabei, dir zu dienen? Herr, bin ich eifrig dabei, am Tempel deiner Gemeinde mitzubauen? Und wenn wir Jesus so fragen, wird er uns eine Antwort finden lassen. Und vielleicht ist ja auch mancher hier unter uns, der denkt, Mensch, ich habe noch etwas Potenzial übrig. Ich habe noch ein bisschen Potenzial übrig an Zeit oder Potenzial an Kraft. Vielleicht will Jesus ja, dass ich es in den Bau dieser Gemeinde einbringe. Wenn Sie so fragen, dann kommen Sie auf uns zu, sprechen Sie die Ältesten an oder den Pastor. Und lassen Sie uns gemeinsam den Herrn fragen und bedenken, wo er Sie noch zusätzlich einsetzen will. Es geht nicht darum, dass wir Menschen gefallen. Und es kann nicht sein, dass wir bestimmte Dinge tun, nur weil andere uns Druck machen. Darum geht's nicht. Aber wir wollen Jesus dienen. Wir wollen Jesus dienen. Und darum diesen kostbaren Tempel, seine Gemeinde, mindestens so gründlich bauen, wie es seinerzeit Salomo mit dem Tempel in Jerusalem tat. Und darum, ihr Lieben, lasst uns immer wieder genauso inständig für diese Gemeinde beten, wie es Salomo damals für den Tempel tat. Herr, lass deine Augen offen stehen über diesem Hause, Tag und Nacht. Lass deine Augen offen stehen über dieser Gemeinde, von der du gesagt hast, da soll mein Name sein. Amen.